Staatslexikon Online, der Podcast. Herzlich willkommen beim Podcast Staatslexikon Online. Wir sind in unserer dritten Serie damit beschäftigt, die Gerechtigkeit zu verstehen und zu erklären. Und dazu haben wir uns in der ersten Episode damit beschäftigt, welche Grundfrage eigentlich diesem Begriff der Gerechtigkeit zugrunde liegt. Und dann in einer zweiten Episode versucht, diejenigen Konzepte näher zu erklären, die man in dieser ganzen Debatte gut kennen sollte, gut kennen muss. Wir haben dann uns mit der Beziehung zwischen Politik und Politikwissenschaft und der Gerechtigkeit beschäftigt. Heute habe ich die Möglichkeit, mit Herrn Tim Emmel über seine Untersuchung zu den Gerechtigkeitstheorien von Aristoteles und John Rawls zu sprechen. Herr Emmel hat gerade seinen Master in Governance and Public Policy Staatswissenschaften hier an der Universität Passau erfolgreich abgeschlossen und war in der Zeit Mitarbeiter im Staatslexikon Online. Ich freue mich sehr, dass Sie heute mit uns über Ihre Untersuchung sprechen werden. Herzlich willkommen, Herr Emmel.
Hallo, Frau Haring. Vielen Dank, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, über meine Arbeit zu sprechen.
Herr Emmel, Ihre Masterarbeit trägt den Titel Gerechtigkeit zwischen Antike und Moderne. Und ich denke, dass uns das einige Möglichkeiten für weitere spannende Gespräche eröffnet, denn es gibt ja viele Anknüpfungspunkte auch zu den Themen, die wir schon diskutiert haben. Aber jetzt würde ich ganz gerne erstmal direkt über Ihre Untersuchung sprechen. Welche Frage haben Sie sich selbst gestellt? Also, was ist der Kern Ihrer Untersuchung gewesen?
Um diese Frage auch so zu beantworten, dass sie sich ohne größere Vorkenntnisse verstehen lässt, würde ich gerne so ein Bild verwenden oder ein Beispiel. Also stellen Sie sich die beiden Gedankengebäude von Aristoteles und Rawls als je eine Collage vor, also als ein Bild, in dem ein Künstler einige Bildelemente zusammengefügt hat. Wenn ein Künstler so eine Collage zusammenstellt, dann ordnet er die Bildelemente ja nach einer eigenen Logik, mit der er an das Werk herangeht. Man könnte es auch Konzept nennen zum Beispiel. Und nun stellen Sie sich vor, Sie seien selbst eine Collagekünstlerin. Sie haben diese beiden anderen Collagen von Rawls und Aristoteles vor sich liegen und dürften sich da nach eigenem Gutdünken Elemente heraussuchen, die Sie für Ihre eigene Collage verwenden wollen. Die bisherige Forschung bezog sich, glaube ich jedenfalls, bei Ihrer Arbeit darauf, so vorzugehen, wie Sie es wahrscheinlich als Künstlerin in dieser Situation tun würden. Sie selbst haben eine eigene Vorstellung, ein eigenes Konzept, eine eigene Logik, wie Ihre Collage aussehen soll. Und Sie suchen sich folglich aus den beiden Collagen von Aristoteles und Rawls genau die Elemente aus, die optimal geeignet sind, um Ihre eigene Collage besonders schön und stimmig werden zu lassen. Jetzt nehmen Sie alternativ zu diesem Bild der Künstlerin an, dass ein Kunstkritiker sich die beiden Collagen von Aristoteles und Rawls ansieht. Er hat vielleicht direkt eine Präferenz, also er sieht beide oder schaut sich beide länger an und sagt, gut, das eine Bild gefällt mir besser als das andere, oder er hat die Präferenz schon mitgebracht, weil er den einen Künstler schon aus anderen Kontexten kennt. Das ist meines Erachtens die andere große Argumentationslinie in der Forschung zu diesem Thema. Und hier handelt es sich nach meiner Erfahrung oft um Neo-Aristoteliker, also seltener jetzt Rawlsianer, wie man sie vielleicht nennen könnte, also Menschen, die originär von der Rawlschen Theorie überzeugt sind, die sich einfach primär ansehen, ob Elemente des einen Bildes zu dem von ihnen präferierten anderen Bild passen oder auch, wo die voneinander abweichen. Also es ist ein vergleichender Vorgang, meistens mit einer Präferenz für eines der beiden Bilder. Und wenn Sie sich bereits im Vorfeld mit dem einen Künstler intensiv beschäftigt haben, ist Ihnen nicht selten die eigene Logik der Collage, die Sie präferieren, gut bekannt, die eigene Logik des Gegenübers hingegen befremdet sie, damit können sie nicht wirklich was anfangen oder sie halten sie eben für nicht überzeugend. Das sind meines Erachtens die beiden Herangehensweisen, die es da bisher gab. Und mein Ansatz war jetzt der, beiden bisherigen Herangehensweisen an diese Collagen der Gerechtigkeitstheorien von Aristoteles und Rawls nicht zu folgen. Mir ist es an der Stelle dann doch auch wichtig, weil das auch etablierte, also das sind etablierte Forschungspositionen. Dagegen habe ich auch überhaupt nichts. Es geht auch nicht darum zu sagen, mein Ansatz sei jetzt den anderen beiden überlegen. Es ist eben ein anderer Ansatz. Stellen Sie sich dazu die Frage, die ich mir gestellt habe, so vor, dass ich vor den beiden Bildern, vor den beiden Collagen stehe und versuche, die eigenen Logiken, die Konzepte der beiden Collagen zu verstehen. Und ich glaube nun, dass beide Eigenlogiken auf einen Kern zurückzuführen sind, in dem sich beide Künstler einig gewesen wären, auch wenn sie es dann in der Bildlogik im Konzept anders ausgeführt haben. Und ausgehend von diesem Kern habe ich versucht, eine neue Eigenlogik zu entwickeln, mithilfe derer wir eine dritte Collage erstellen können, mit der vermutlich beide Künstler einverstanden wären, weil sie eben auf diesen gemeinsamen Kern zurückgeht.
Vielen Dank. Mit diesem sehr bildlichen Umriss dessen, was Sie gemacht haben, kann ich dem Ganzen, denke ich, schon sehr gut folgen. Und außerdem ergibt sich dazu jetzt gleich eine Anschlussfrage. Denn schon in Ihrem Titel kommt ja vor, zwischen Antike und Moderne. Und wenn wir jetzt bei diesem im doppelten Sinne sehr bildlichen Beispiel bleiben, würde man ja schon sehen, antike, moderne Kunst, Collagen, das wären jetzt zwei vollkommen unterschiedliche Bildwelten, in denen wir uns bewegen. Und das wird vielleicht noch mal deutlicher, wenn wir uns die beiden Theoretiker ansehen, mit denen Sie gearbeitet haben. Das ist zum einen Aristoteles, der zwischen 384 und 322 vor Christus lebte, und zum anderen John Rawls, der 1921 geboren wurde und 2002 verstorben ist. Kann man diese Bilder, diese Collagen und damit jetzt zurück zum engeren Thema, kann man solche Theorien denn überhaupt wirklich sinnvollerweise zueinander in Beziehung setzen, oder sind die Kontexte im Sinne von den Bildwelten eigentlich viel zu verschieden?
Ja, um diese Frage zu beantworten, würde ich vielleicht zum Einstieg noch mal kurz darauf zurückkommen, was wir als Gerechtigkeit begrifflich definiert hatten am Anfang dieses Podcasts. Wir hatten gesagt, Gerechtigkeit fragt danach, wem was warum zusteht. Und ich glaube, dass Verteilungsprobleme bei der Beantwortung dieser Frage, deswegen wird diese Frage ja auch überhaupt erst relevant, die Menschheit schon immer beschäftigt haben. Und natürlich beeinflusst die kulturelle und die zeitgeschichtliche Situation, in der eine Gerechtigkeitstheorie, also eine Beantwortung dieser Frage entsteht, in dem Fall besonders das Warum. Aber ich glaube nicht, dass das ein Grund ist, einen Versuch wie den meinen nicht zu unternehmen. Und dafür würde ich eigentlich drei Argumente anführen. Erstens, Sie selbst werden es als Wissenschaftlerin kennen, wenn man Google Scholar benutzt, erinnert einen der Schriftzug unter der Sucheingabe regelmäßig daran, dass wir auf den Schultern von Riesen stehen. Und das ist natürlich gerade in dem Fachbereich der politischen Theorie richtig. Das Denken von Rawls ist überhaupt nicht vorstellbar im luftleeren theoretischen Raum. Martha C. Nussbaum etwa, über die werden wir später nochmal kurz sprechen, ist von dem Denken des Aristoteles weit mehr beeinflusst als beispielsweise von den Utilitaristen, die sie selbst noch in der akademischen Lehre persönlich kennengelernt hat. Der zweite Grund geht auch ein bisschen auf Martha Nussbaum zurück. Die hat sich auch zu dieser Thematik recht viel Gedanken gemacht. Daher der Rekurs. Deutet nach meiner Überzeugung richtig darauf hin, dass über alle kulturellen und auch zeitlichen Kontexte hinweg bestimmte menschliche Grunderfahrungen existieren. Und hierbei spielt es keine Rolle, welcher Generation, in dem Fall würden wir über Generationen sprechen, also ist ja eine entsprechende Anzahl von Generationen dazwischen, welche Generation sie angehört hat. Ein ganz triviales Beispiel: ein hungernder Athener hungert an sich erstmal nicht anders als ein hungernder Mensch im Somalia des 21. Jahrhunderts. Die Menschen empfinden das Gleiche und auch die Ursache ist das Gleiche, nämlich Mangel an Nahrung. Natürlich ist ohne Frage, dass kulturelle Kontexte und mentale oder auch religiöse Einstellungen den Umgang mit diesen Erfahrungen verändern. Aber wenn man ganz ehrlich ist, den wirklichen menschlichen Grunderfahrungen können sich nur wirklich, wirklich wenige Menschen entziehen. Also jetzt beispielsweise dem Hunger. Das betrifft die meisten Menschen unabhängig vom kulturellen Kontext, außer man nimmt jetzt beispielsweise sowas wie einen Yogi, der durch jahrzehntelange Praxis gelernt hat, mit diesem Gefühl umzugehen oder dem irgendwas Spirituelles abzugewinnen. Aber die meisten Menschen leiden ja durch Hunger. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Frage der Gerechtigkeit überzeitlich ähnlich erlebt wurde von den Menschen. Und dass wir nur davon profitieren können, uns anzuschauen, wie andere Gesellschaften damit umgehen. Ob diese Gesellschaften oder Denker jetzt räumlich oder zeitlich weit von uns entfernt sind, ist für mich dabei ehrlich gesagt nicht so relevant. Und das dritte Argument, zu guter Letzt, vielleicht ein Satz, den ich gerne zitieren würde von einem Dozenten von mir während meines Bachelorstudiums in Heidelberg. Man kann erstmal alles mit allem vergleichen. Und ich glaube, dass er mit diesem Satz auch recht hat. Die meisten Grenzziehungen bei solchen Vergleichsfragen sind, wenn man ehrlich ist, relativ arbiträr. Nehmen Sie jetzt, kleiner Exkurs, beispielsweise die Systemtheorie von Niklas Luhmann und anderen, aber er eben als jetzt besonders prominenter Vertreter. Die Grundidee, in deren Tradition er mit diesem Denken steht, stammt ganz, ganz ursprünglich aus der Biologie, also etwas, was jetzt mit der Soziologie nicht so wahnsinnig viel zu tun hat. Und trotzdem konnten die soziologischen SystemtheoretikerInnen mit sehr ähnlichen Begriffen und Paradigmen, wie sie eben in der Biologie verwendet werden, soziale Phänomene in einer vollkommen neuen Tiefe beschreiben. Und wir werden vielleicht auch diesen Namen noch einmal hören, aber schon hier möchte ich anmerken, dass ich mit dieser Idee sehr nah am Denken von Paul Feyerabend stehe. Der ging davon aus, dass jede Herangehensweise an ein wissenschaftliches Problem zu Erkenntnissen führen kann, die wir ohne sie vielleicht nicht hätten erlangen können. Wir wissen es ganz einfach nicht, bevor wir es nicht versucht haben, denn wir haben ja keine Kristallkugel im Büro. Das bedeutet, die Grenzen der Forschung sind für mich ethischer Natur. Man darf aus ethischen Gründen bestimmte Arten von Methoden nicht verwenden. Aber solche Grenzen berühren wir jetzt in dem Bereich hier gar nicht. Also wir haben es ja jetzt hier nicht mit Menschen zu tun, die direkt irgendwie befragt oder verwendet werden. Auch Tierversuche spielen keine Rolle. Insofern, ja, sehe ich keinen Grund, warum das nicht erlaubt sein sollte, diese Methode.
In Ihrer Arbeit haben Sie dann das Menschenbild beider Denker als archimedischen Punkt genommen. Was genau bedeutet das eigentlich und wie sind Sie dann anhand dieses archimedischen Punktes vorgegangen?
Dazu vielleicht, bevor ich das beantworte, noch eine kurze Bemerkung zu dem Begriff archimedischer Punkt, falls das jemandem nicht geläufig ist. Das ist eine Metapher, die geht zurück auf eine Geschichte über den griechischen Naturforscher Archimedes, der sagte, dass, also von dem stammt dieses Zitat, nenne mir einen Punkt außerhalb der Erde und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Und der Gedanke ist ganz einfach der, dass wenn man etwas nimmt, was lang genug ist, man einen Hebel erzeugt, mit dem man auch große Gewichte heben kann. Und dafür, und das ist eben jetzt die Metapher in meinem Kontext, nimmt man sich eben einen Punkt außerhalb des Systems. Archimedes nahm sich einen Punkt außerhalb der Erde oder hätte ihn sich genommen. Und ich habe mir eben einen außerhalb der Theorien genommen, um die beiden zueinander in Bezug zu setzen. Und um diesen archimedischen Punkt zu entwickeln, denken Sie vielleicht noch einmal an mein Beispiel mit den Collagen. Für mich ist die Gesamtheit der Collage als Ganzes zu verstehen als die Gerechtigkeitstheorie, also die Eigenlogik, von der ich sprach, die erzeugt dieses gesamte Bild Gerechtigkeitstheorie. Und diese Eigenlogik, die ist die Gerechtigkeitskonzeption. Man könnte es auch als Gerechtigkeitsbegriff bezeichnen. Es ist ganz einfach die Antwort auf die definitorische Frage, die wir ganz am Anfang des Podcasts gestellt haben. Ja, also ganz einfach, wem steht was warum zu? Die Antwort hierauf ist die Konzeption, der dann die ganze Ausgestaltung der Gerechtigkeitstheorie folgt. Diese Antwort aber, diese Gerechtigkeitskonzeption, die gründet wiederum auf einem Grundgedanken und das ist meistens ein sehr abstrakter Gedanke. Das ist jetzt genau das, was ich mit dem archimedischen Punkt gemeint habe. Der Kerngedanke hinter meiner Arbeitsmethode war: Die Gerechtigkeitstheorie gründet sich in letzter Konsequenz immer auf ein Menschenbild. Dieser Grundgedanke, der die Gerechtigkeitskonzeption beeinflusst, ist ein Menschenbild. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen. Man braucht ein gewisses Vorverständnis vom Menschen, um diese Frage, wem steht was warum zu, sinnvoll beantworten zu können. Darauf basiert im Prinzip der Ansatz. Und an dieser Stelle vielleicht nochmal ein kleiner Seitenhieb gegen die Perspektive, die tatsächlich teilweise recht populär ist, je nach Disziplin. Man könne jetzt in dem Fall antike und zeitgenössische Theorien nicht sinnvoll zueinander in Bezug setzen. Friedrich Nietzsche würde mit Rawls schon darin nicht übereinstimmen, dass die Lebensqualität jedes Menschen irgendeine Rolle für die Beurteilung der Verhältnisse, in denen er lebt, spielen sollte. Rawls und Nietzsche sind also in der Tat nicht sinnvoll harmonisierbar, weil sie diesen Grundgedanken, das Menschenbild, nicht teilen. Was natürlich nicht heißt, dass die beiden nicht vergleichbar wären. Aber man kann ihre Konzepte nicht zusammenführen, weil ihre beiden Collagen vollkommen unterschiedlichen Eigenlogiken folgen, wenn man so will. Auch Fälle wie der Anarchokapitalist Murray Rothbard, der als Ultralibertärer sogar noch im weitesten Sinne zu dieser liberalen ideologischen Familie Rawls zählt, ist so weit in diesem Grundgedanken von ihm entfernt, dass man die beiden tatsächlich nicht sinnvoll zusammenführen kann. Und da zeigt sich auch wieder, dass die rein zeitliche Ähnlichkeit nicht unbedingt was auszusagen hat. Solange dieser Grundgedanke besteht und solange der identisch ist, und der ist meines Erachtens auch überzeitlich ein virulentes Thema und wird auf immer sehr ähnliche Weisen beantwortet tatsächlich, weil es dazu vielleicht auch gar nicht unendlich viele Antwortmöglichkeiten gibt, der macht es eben möglich, als Punkt außerhalb der Gedankengebäude beide Gedankengebäude zusammenzuführen.
Und wie sehen denn die Menschenbilder dieser beiden Denker, also von Aristoteles und Rawls, dann letztendlich aus?
Da kommen wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen zum Kern dessen, was vielleicht auch an der Arbeit neu ist, wenn man so will. Kurz vorneweg, wenn wir über Menschenbilder sprechen, vor allem bei Aristoteles, dann öffnen wir damit ein Thema, über das man eine komplette Vorlesungsreihe füllen könnte. Das bedeutet, das muss hier notwendigerweise ein Stück weit basal bleiben, basal umreißbar sein. Und der Kernbegriff dafür ist eigentlich Teleologie. Teleologie von Telos, Ziel, griechisch, und Logos, ja, geht in die Richtung Wort, eher Lehre in dem Kontext, also die Lehre vom Ziel, geht Aristoteles einfach davon aus, dass alles im Universum irgendeiner Art von Ziel entgegenstrebt. Und bei Menschen ist das eben eine wie auch immer zu verstehende Form von Vervollkommnung. Und er geht vor dem Hintergrund davon aus, dass so der Begriff des guten Lebens, dass der Begriff des guten Lebens erst dann wirklich mit Recht verwendet werden kann, wenn ein Mensch seine Anlagen, die ihm naturgemäß gegeben sind, das ist jetzt auch wieder ein bisschen Fachdiskurs, da würde man dann vielleicht über eine essentialistische Position sprechen. Das ist in postmodernen Theorien zum Beispiel vollkommen anders. Aber jetzt für Aristoteles eben, dass diese Anlagen im Menschen danach streben eigentlich oder es für den Menschen sinnvoll ist, diese zu entwickeln. Das ist so ganz, ganz grundsätzlich das Menschenbild von Aristoteles. Und bei Rawls ist es tatsächlich sehr anders und da sehen wir wirklich mal einen zeithistorischen erheblichen Unterschied, denn Rawls ist unglaublich stark von der zu seiner Zeit verstärkt aufkommenden Spieltheorie beeinflusst. Die Spieltheorie, das ist eine vor allem mathematische Entscheidungswissenschaft, die versucht, Regeln und Bedingungen zu untersuchen, unter denen Menschen Entscheidungen treffen, in denen sie voneinander abhängig sind. Und Rawls übernimmt für sein Menschenbild gewissermaßen diesen rationalen Akteur, so nennt man das auch, Rational Actor, für sein Gedankenexperiment vom Urzustand. Da werden wir auch noch kurz drauf zu sprechen kommen später. Und führt das gewissermaßen einfach aus. Also er geht tatsächlich von einem sehr voraussetzungsarmen Menschenbild aus. Was jetzt, und das ist eben, glaube ich, das Neue, was jetzt allerdings diese beiden Menschenbilder, so merkwürdig unterschiedlich die auf den ersten Blick sein mögen, eint, ist, dass beide Denker, sowohl Aristoteles als auch Rawls, davon ausgehen, dass es irgendeinen inhärenten Sinn, also inneliegenden Wert hat, also tatsächlich, das klingt unglaublich trivial, aber nach Glück zu streben. Ja, das nennen wir philosophiegeschichtlich eine eudaimonische Position, aus dem Altgriechischen kommende Wendung, also das individuelle Glück. Das wiederum, das teilen, das klingt jetzt erstmal sehr trivial, aber das teilen keineswegs alle politischen Theorien. Es gibt politische Theorien, Da würden sich zum Beispiel wahrscheinlich sehr radikale Kantianer zum Beispiel, denen wäre, oder Konfuzianer, solange das die Pflichten erfüllt sind, ist das individuelle Wohlbefinden erstmal nicht so fürchterlich relevant. Das wird dann meistens so ein bisschen eingebunden, aber es ist eben nicht zentral. Und ich persönlich bin der Überzeugung, und diese Überzeugung bin ich während der Arbeit gelangt, dass sowohl Aristoteles als auch Rawls letztlich eine eudämonische Position teilen. Also sie gehen davon aus, dass es richtig ist, dass der Mensch nach Glück, nach seinem persönlichen Glück strebt. Und dieses Glücksstreben, das ordnet im Fall von Aristoteles eben dieses teleologische Verwirklichungsbedürfnis, und im Fall von Rawls leitet es bei der Entscheidung seine rationalen Akteure, so wenig sonstige Charaktereigenschaften, die eben haben, um möglichst voraussetzungsarm zu bleiben, das teilen sie. Dass sie in ihrer Entscheidungssituation etwas entscheiden, was sie selbst für gut halten. Und das wiederum ist ein Punkt, wo beide Theorien meines Erachtens sich nicht unterscheiden, sondern möglicherweise kontextuell zeithistorisch unterschiedliche Antworten auf diese selbe Frage sind.
Also Sie haben jetzt ja schon sehr gut dargestellt, welcher Frage genau Sie nachgehen, inwiefern da die Vergleichbarkeit zwischen beiden Theorien trotz großer Unterschiede im Entstehungskontext gegeben ist. Sie haben auch gezeigt, wo die Gemeinsamkeit im Bild des Menschen liegt. Jetzt würde mich interessieren, wie sieht denn für die beiden Denker jeweils eine gerechte Gesellschaft aus? Also die Kernfrage, um die wir uns ja auch immer wieder hier drehen.
Ja, auch da vielleicht ein kleiner Disclaimer. Die Frage kann ich wieder für Rawls relativ klar beantworten. Bei Aristoteles muss es ein bisschen ausschnitthaft bleiben, um hier den Rahmen nicht zu sprengen. Ich selbst habe mich bei Aristoteles eigentlich ausschließlich mit der sogenannten distributiven Gerechtigkeit beschäftigt. Distributiv verteilend, also wie sind Güter, die von einem Kollektiv der Gesellschaft zum Beispiel erwirtschaftet sind. Das sind nicht nur finanzielle Güter, ja, das sind, haben wir auch schon im Podcast drüber gesprochen, das sind auch Güter wie Bildung, Zugang zum Gesundheitssystem etc. Und Aristoteles geht da mit einer relativ, also uns heute vielleicht ein bisschen zu kurz greifenden Sichtweise dran. Und zwar spricht er von einer, oder man nennt das in der Ideengeschichte, eine sogenannte geometrische Methode. Wir würden das heute wahrscheinlich einfach als Verdienst- oder Leistungsgerechtigkeit bezeichnen. Also wer im Kollektiv von 10 Menschen erbringt gemeinsam ein Gut, jeder hat genau den gleichen Beitrag geleistet, dann bekommt auch jeder genau das gleiche raus von diesem Gut oder von der Versetzung dieses Gutes, wie auch immer. Aber, und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo sich die aristotelische Theorie auch für Denkweisen wie die von Rawls öffnet. Er berücksichtigt hierbei auch, eben wegen seiner teleologischen Ansichten, die Entwicklungsnotwendigkeit tugendhafter Bürger. Also eine gerechte Gesellschaft ist für ihn gar nicht so sehr notwendig, nur eine Gesellschaft, in der alle Güter distributiv für ihn gerecht verteilt werden, sondern es handelt sich um eine Gesellschaft, in der gewissermaßen jeder Mensch bestmöglich die ihm inneliegenden Anlagen verwirklichen kann, weil er auf diesem Wege auch der Gesellschaft den größtmöglichen Nutzen bringt. Davon ist er überzeugt. Also wenn man so will, durchaus auch eine frühe Rechtfertigung von bestimmten Arbeitsteilungsmodellen. In diesem Rahmen übrigens auch, und auch hier überschneiden sich beide Denkweisen, Privatbesitz, der aber eben auch wieder dem Gemeinwohl zumindest teleologisch untergeordnet ist. Also es geht nicht um die Zuerkennung von grenzenlosem Wohlstand, der keinerlei Beitrag mehr in irgendeiner Form zur Gesellschaft leistet. Das würde er wahrscheinlich ablehnen oder zumindest als unnötig ansehen. Und ich denke, dass das etwas ist, wo er einfach auch zu seiner Zeit gedacht hat und wo vielleicht Rawls mit seiner Denkweise ein paar Sachen ausgeführt hat, die bei Aristoteles in seinem Menschenbild schon zugrunde lagen, aber zu seiner Zeit einfach noch nicht in der Form denkbar waren, wenn man das so nennen möchte. Die Theorie von Rawls lässt sich ganz generell relativ knapp beschreiben. Das ist das Schöne an der Vorgehensweise von Rawls. Das Vorgehen, wie er dazu kommt, wäre mir an der Stelle aber auch trotzdem wichtig, weil ich das Konzept des Schleiers des Nichtwissens auch mal hier angesprochen haben wollte, wenn man so will, um da auch einen Bildungsauftrag zu erfüllen. Rawls geht grundsätzlich davon aus, beziehungsweise seine Methode ist eigentlich ein Gedankenexperiment, in dem er verschiedene Menschen der Kenntnis darüber beraubt, welche Rolle und welche Eigenschaften sie in einer künftigen Gesellschaft haben werden und sie dann in dieser Situation des Nichtwissens Verhandlungen führen lässt, indem sie sich auf bestimmte Grundsätze einigen, die diese künftige Gesellschaft organisieren und regeln. Und Rawls wendet dann einfach eine spieltheoretische Methodik an, also er geht von bestimmten psychologischen Grundannahmen des Menschen aus, unter anderem eben diesem Streben nach individuellem Glück, das er meines Erachtens mit Aristoteles teilt, und kommt dann über die Anwendung einer Entscheidungsregel dazu, Gerechtigkeitsgrundsätze zu formulieren. Diese Entscheidungsregel bedingt die Gerechtigkeitsgrundsätze schon ein wenig, das ist die sogenannte Maximin-Regel, so nennt er die. Diese Regel geht einfach davon aus, wenn wir in einer Situation Entscheidungen fällen, wo wir überhaupt nicht wissen, welche der Optionen zutrifft, dann treffen wir nach der Maximin-Regel die Entscheidung, wo der negative Fall für uns der annehmbarste ist. Das bedeutet, wir bewerten eine Gesellschaft dahingehend, wie es wäre, in dieser Gesellschaft ganz unten zu sein. Nur dann, glaubt er, wäre das wirklich für alle intersubjektiv überzeugend in dieser Verhandlung. Und er geht davon aus, und das erläutert er auch relativ ausführlich, dass die Menschen sich auf die Anwendung dieser Regel einigen würden. Und die Gerechtigkeitsgrundsätze, die sich hieraus ergeben, die sind auch recht bekannt geworden. Die hat fast jeder irgendwann im Religions- oder Ethikunterricht auch mal gehört. Das ist eben erstens der Grundsatz, dass jede Person ein gleiches Recht auf das umfassendste System gleicher Grundfreiheiten hat, das mit demselben System von Freiheiten für alle anderen vereinbar ist. Das ist, glaube ich, noch relativ intuitiv. Der zweite Gerechtigkeitsgrundsatz unterteilt sich so ein bisschen. Er geht davon aus, dass soziale und ökonomische Ungleichheiten durchaus erlaubt sind. Also es ist nicht so, dass er für eine Gesellschaft sich einsetzt, in der alle gleich sind oder alle gleich viel haben. Er sagt, Ungleichheiten sind zulässig, aber sie müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Und die ergeben sich eben aus der Anwendung dieser Maximin-Regel. Das bedeutet nämlich erstens, dass sie, diese Ungleichheiten, mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die allen unter den Bedingungen der fairen Chancengleichheit zur Verfügung stehen. Und zweitens müssen diese Ungleichheiten zu einem größeren, zu erwartenden Vorteil für die am wenigsten Begünstigten führen. Das nennt er auch das Differenzprinzip. Das bedeutet, Ungleichheiten sind in Ordnung, aber sie müssen in jedem Falle den am schlechtesten Gestellten zunutze sein. Das klingt erstmal wahnsinnig unintuitiv, das kann man sich vielleicht auch erstmal gar nicht vorstellen, was das jetzt genau heißen soll. Wie kann ich schlechter gestellt sein, finanziell zum Beispiel, aber dieser Unterschied kommt mir zugute.
Das stimmt, genau wie Sie es gesagt haben, das ist nicht sehr intuitiv. Hätten Sie vielleicht ein Beispiel, um dieses Differenzprinzip, also der Unterschied zwischen verschiedenen Personen führt dazu, dass es den am schlechtesten Gestellten damit besser geht. Also dieses tatsächlich im ersten Zugriff nicht direkt logische, haben Sie dafür ein Beispiel?
Ja, also das ist was, wenn ich über meine Masterarbeit gesprochen habe mit anderen, dann ist das eine Frage, die öfters mal kommt. Dementsprechend, ich verwende da meistens das Beispiel einer medizinischen Ausbildung. Also wenn Sie Medizin studieren, das weiß jeder, das ist ein unglaublich anspruchsvoller Studiengang. Da haben Sie erstmal das Physikum, da wird rausgeprüft und also insgesamt sind es dann 3 Examen. Danach kommt ein 4- oder 5-jähriger Facharzt, glaube ich. Also Sie sind unglaublich lang am Studieren und teilweise sind während der Ausbildungszeit auch die Arbeitsbedingungen nicht übermäßig gut. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass Ärzte und Ärztinnen nach dem Studium sehr, sehr gute Gehaltsaussichten haben. Und Rawls würde das jetzt wahrscheinlich als ein Beispiel nehmen. Die am schlechtesten Gestellten profitieren ja von einer hohen Anzahl von Ärzten in der Gesellschaft. Gleichzeitig ist es ein unglaublich arbeitsintensiver Weg, Arzt und Ärztin zu werden. Und in der Folge ist es eben sinnvoll, da Anreize zu setzen, um sich diesen Anstrengungen auszusetzen, zum Beispiel in der Form einer höheren finanziellen Ausbeute für diesen Lebensweg. Und Das wäre jetzt ein recht triviales Beispiel, weil es uns allen natürlich einleuchtend ist, dass Ärzte was Sinnvolles für die Gesellschaft tun. Das mag vielleicht in arbeitsteiligen Gesellschaften teilweise eher weniger intuitiv sein, aber am Ende geht Rawls davon aus, dass es sich in verschiedenen Dimensionen auch auf andere Bereiche des täglichen Lebens anwenden lässt und dass in diesem Falle es also die Frage weniger die ist, ob jetzt notwendigerweise ein Manager mehr verdient als die Reinigungskraft in seinem Unternehmen, sondern eher, ob die Reinigungskraft von den Führungskompetenzen des Managers profitiert. Also zum Beispiel dem Unternehmen geht es besser, das Gehalt auch der Reinigungskraft steigt. Und dann kann so eine Ungleichheit auch gerechtfertigt sein und trägt eben zu so einer arbeitsteiligen Gesellschaft bei im Ganzen. Und um das eben abzuschließen, wenn diese beiden Gerechtigkeitsgrundsätze erfüllt sind, dann ist eine Gesellschaft für Rawls gerecht.
Ganz spontan nachgefragt, nennt Rawls denn selbst Beispiele, Länder, Gesellschaften, in denen er das schon verwirklicht sieht, oder sieht er das eher als einen hohen normativen Anspruch?
Nein, er nennt tatsächlich keine, unter anderem wahrscheinlich auch ganz einfach deshalb, das Buch ist 1971 rausgekommen, weil es solche Gesellschaften da noch nicht gab. Es gibt tatsächlich gewisse, dann auch empirischere Untersuchungen, die durchaus nahelegen, dass die skandinavischen Länder dem schon recht nahe kommen, was Rawls sich gewünscht hätte. Rawls geht natürlich ein Stück weit schon auch von den USA seiner Zeit aus, das ist ganz klar. Und er hat eigentlich damit versucht, würde ich persönlich sagen, ein Programm zu formulieren, bei dem man ohne jetzt größere revolutionäre Umstürze ein besseres Leben für nahezu jedes Mitglied der Gesellschaft ermöglichen kann. Und zwar ohne, dass gleichzeitig die Lebensqualität der zum Zeitpunkt der Einführung dieser Maßnahmen Begünstigten so radikal absinkt, dass die das nicht mehr mittragen wollen zum Beispiel. Und das ist eine Zielvorstellung und es gibt auch da, zumindest bin ich da an irgendeiner Stelle drauf gestoßen, es gibt durchaus auch Untersuchungen oder Überlegungen, ob er damit vielleicht auch aktiv Einfluss nehmen wollte auf Verfassungsgebungen, die sich eben abgezeichnet haben. Gerade, das werden Sie besser wissen als ich, der lateinamerikanische Raum war zu der Zeit ja relativ chaotisch. Und es kann schon sein, dass er sich das erhofft hat. Das ist nicht passiert, muss man so sagen, wie es ist. Aber es ist eben so, dass sein Denken wahnsinnig viele Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger beeinflusst hat und auch jetzt wirkungsgeschichtlich zum Beispiel die Sozialdemokratie massiv beeinflusst hat, weil es eben eine nicht-marxistische Formulierung von Zielen der klassischen Sozialdemokratie ist.
Könnten Sie vielleicht mir und auch unseren Hörerinnen und Hörern kurz skizzieren, wie Nussbaum das genau gesehen hat? Also was ist deren gerechtigkeitstheoretischer Rahmen?
Das ist eine der, also für mich tatsächlich interessantesten Ergebnisse, die sich erst während meiner Arbeit ergeben haben. Mir war klar, Nussbaum ist die federführende Figur in diesem Themenfeld zwischen Rawls und Aristoteles und Gerechtigkeitsfragen. Deswegen habe ich sie relativ ausführlich behandelt. Also ich habe ihr auch im Forschungsstandteil ein eigenes Unterkapitel gegeben, weil es einfach notwendig war, da zu zeigen, in diesem Bereich ist schon wirklich sehr, sehr intensiv und auch sehr überzeugend geforscht worden. Also das ist eine unglaublich gründliche Arbeit, die Nussbaum vorgelegt hat, die sich in ganz verschiedenen Publikationen gezeigt hat. Und es ist eben so, dass Nussbaum, wenn Sie nochmal an die Analogie mit der Collage denken, an das Beispiel der Künstlerin, da habe ich durchaus an Nussbaum gedacht, denn im Prinzip geht sie so ein bisschen so an die Theorien ran. Sie ist aristotelisch geprägt, sie ist auch ursprünglich nicht nur Philosophin, sondern auch Altphilologin. Sie kennt die Texte, sie ist eine hervorragende Kennerin des Altgriechischen und hat natürlich da eine gewisse Präferenz für Aristoteles, aber sie hat eben auch eine eigene politisch-theoretische Überzeugung. Und diese Überzeugung würden wir hier in Westeuropa wahrscheinlich am ehesten als Sozialdemokratismus bezeichnen. Das nennt sie auch an einer Stelle so, einer ihrer bekanntesten
politisch-theoretischen Aufsätze, heißt der aristotelische Sozialdemokratismus. Und sie stellt sich also gewissermaßen eine Collage vor, die gewissen sozialdemokratischen Standards genügen muss und greift dafür eben so ein Stück weit auf Aristoteles und Rawls zurück. Man könnte das eklektizistisch nennen. Dafür, glaube ich, verwendet sie Aristoteles auch in seiner eigenen Logik zu gründlich. Aber zum Beispiel von Rawls übernimmt sie nicht ganz so viel. Und da liegt dann auch von der Unterschied zu meiner Arbeit. Das ist einfach, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, andere Ansätze sind vollkommen legitim, sich diesem Thema anzunähern, aber mein Ansatz war eben der, beide Eigenlogiken ernst zu nehmen und zurückzuverfolgen, um zu gucken, wo kommen wir hin, wenn wir wieder zurück zum Anfang gehen. Wichtig wäre mir an dieser Stelle aber trotzdem darauf hinzuweisen, dass die Position von Martha Nussbaum mit meinem eigenen Ergebnis im Wesentlichen übereinstimmt. Ich habe es anders begründet. Aber das, was sie geschrieben hat, also ihre Theorie, ihre politische Theorie, ihre Gerechtigkeitstheorie, das ähnelt alles enorm dem, was man wahrscheinlich aus den bisher ja noch relativ knappen Erkenntnissen ableiten könnte, die ich eben gewonnen habe im Rahmen meiner Arbeit.
Jetzt noch einen kurzen Schritt zurück, beziehungsweise einen Blick in die Forschungswerkstatt, denn das ist ja auch immer sehr spannend, nicht nur die Themen und Ergebnisse kennenzulernen, sondern auch ein bisschen nachzuvollziehen, wie genau passiert es eigentlich. Was war für Sie eigentlich die größte Herausforderung im Laufe dieser Studie, die Sie geschrieben haben?
Ich glaube, die größte Herausforderung war tatsächlich der schiere Umfang der Theoriegebäude, mit denen man es zu tun hat. Also sowohl die aristotelische Gerechtigkeitstheorie als auch die Nussbaumsche sind teilweise auf unglaublich viele Einzelwerke. Bei Nussbaum eher Paper, das ist ein bisschen dankbarer, weil die kürzer sind. Bei Aristoteles Bücher verteilt, also sie können nicht einfach, das war eigentlich mein Ursprungsziel, ich wollte eigentlich seine Position aus der nikomachischen Ethik entwickeln. Da kommt man schnell an Grenzen, weil die nikomachische Ethik bestimmte Voraussetzungen hat, die in seiner Politik beschrieben werden zum Beispiel. Und dann muss man da zwischen den einzelnen Werken von Aristoteles hin und her springen. Und ich glaube tatsächlich, das Unangenehmste, wenn man das so sagen will, war das stete Gefühl vor dieser Größe des Werkes, Aspekte, die relevant sind, zu übersehen oder zu vergessen und oder einfach nicht zu finden. Und das Gefühl, so was Fundamentales vergessen zu haben in der Darstellung von Aristoteles zum Beispiel oder den übermäßig zu simplifizieren, auch das war, glaube ich, tatsächlich das größte Problem. Ich habe darüber jetzt ja noch gar nicht gesprochen. Mein methodischer Ansatz, um die Texte nachzuvollziehen, speiste sich sehr stark aus Mitteln der formalen Logik. Das hat es mir sehr erleichtert, die Argumentationslinien nachzuvollziehen und zumindest in den Argumentationslinien nichts zu vergessen, was jetzt substanziell für die Argumentation gewesen wäre. Aber es lässt einen dann natürlich nicht los, dass man denkt, okay, habe ich jetzt wirklich auch Rawls in seiner Gänze gefasst? Mache ich es mir vielleicht an der und der Stelle zu einfach? Habe ich es an der und der Stelle überkompliziert? Ich glaube, das war die entscheidende Herausforderung, ja.
Vielleicht auch eine Herausforderung, die, um einen anderen Begriff, den wir schon öfter heute gehört haben, aufzugreifen, auch gleichzeitig eine Tugend sein kann, wenn man denn gut damit umgehen kann. Abschließend nochmal, was sind für Sie jetzt eigentlich die wichtigsten Punkte, die zentralen Ergebnisse Ihrer Studie? Also was wäre das, was Sie sich wünschen würden, was jeder, der das jetzt gehört hat oder auch Ihre Studie lesen durfte, als Hauptnachricht mitnimmt?
Ja, ich denke, ich würde das in ein paar Einzelpunkte unterteilen. Der erste Punkt, der mir persönlich wichtig wäre, ist, dass eine große Zahl von Gerechtigkeitstheorien, so unterschiedlich sie in ihrer jeweiligen kontextuellen Auslegung und Entwicklung auch sind, am Ende darauf abzielen, allen Personen eine Lebensführung zu ermöglichen, mit der diese Menschen leben können. Und das wäre mir persönlich das Wichtigste, auch Rawls als eine im Kern eudämonische Denkweise anzusehen, auch wenn sie sehr technisiert ist, auch wenn sie sehr spieltheoretisch ist. Am Ende geht es darum, ein Leben zu führen, mit dem ein Mensch glücklich werden kann. Und eine Gesellschaft, in der das Einzelnen verwehrt wird aus strukturellen Gründen, ist eine ungerechte Gesellschaft. Und das sollte man natürlich ändern. Das wäre auf jeden Fall das eine. Das zweite ist vielleicht eher was, ja, wissenschaftstheoretisches könnte man es nennen. Also ich bin ja gerade dadurch, dass man aus meinem Ansatz, Nussbaums Ansatz, so problemlos entwickeln kann, dazu immer mehr, das war sogar am Anfang der Masterarbeit noch ein bisschen anders, darin übereingekommen, dass es eben durchaus sinnvoll sein kann, verschiedene Ansätze zu wählen, um ein Thema zu entwickeln. Und man eben auf Aspekte stößt, die man möglicherweise anders nicht gefunden hätte. Und dass aus diesem Grund man sich nicht davon abschrecken lassen sollte. Also ich habe auch im Vorfeld der Masterarbeit von vielen Seiten gehört, willst du dir das wirklich antun? Aristoteles, Rawls, sie sind schon sehr weit auseinander. Da gab es dann auch rundheraus die Aussagen, ja, kann man ja nicht vergleichen. Und da wäre es mir schon recht, wenn das jemand, der meine Arbeit liest, mitnehmen könnte. Das muss nicht notwendigerweise in die Hose gehen. Das kann auch funktionieren. Ich glaube, das wären die zwei Kernpunkte. Und ansonsten, wie es in solchen politisch-theoretischen oder philosophischen Themen so ist, kann ich mich gerade mit Blick auf Nussbaum, wie man so schön sagt, meinen Vorrednerinnen und Vorrednern nur anschließen.
Herr Emmel, ganz vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mal so richtig tief eintauchen zu können anhand von zwei Theorien beziehungsweise zwei plus, wenn man Nussbaum mit reinnimmt, auf jeden Fall drei. Und gleichzeitig auch eben diesen Einblick zu bekommen in die Werkstatt Wissenschaft. Und vielen Dank für diesen guten Input.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Hinweise zu der von uns verwendeten Literatur finden Sie in den Shownotes.
Wenn Sie mehr zu den hier behandelten Themen lernen wollen, besuchen Sie auch www.staatslexikon-online.de.